D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Jofel, hi. Schönen guten Abend, ich bin zurück, hallo. Von Antiterroroperationen und humanitären Feuerpausen, wenn Journalismus über Propaganda stolpert.
Vom ersten leicht gescheiterten Versuch des Urban Journalism Salon, wenn Journalismus vor ihrem Publikum auf der Bühne stehen.
Von neuen Hürden des Lokaljournalismus, wenn Städte ihren Journalismus selber machen.
Das sind unsere Themen heute in eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Markus Hünken, Videopunk und Gründer vom Deutschen Webvideopreis. Die Bunte, die verbreitete ja in dieser Woche die Meldung, dass das ZDF und Thomas Gottschalk an einem Comeback von Wetten, dass arbeiten oder zumindest darüber nachdenken. Das Echo war riesig, das Dementi genauso schnell da. Hünken kommentiert auf Twitter, Zitat: Das wahrlich Traurige, ich hätte Gottschalks Rückkehr fast für realistisch gehalten, in Klammern, aber nur fast.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Päder.
Ich frage mich ja, was eigentlich schlimmer ist, die Vorstellung, dass Thomas Gottschalk sein Comeback bei Wetten, dass erleben könnte, oder die Tatsache, dass wir es überhaupt, so wie Markus Hünken, für realistisch halten, dass das ZDF Gottschalk die Rückkehr überhaupt ermöglichen könnte. Verwundern tut mich beides nicht, denn dass Thomas Gottschalk nicht loslassen kann und für sein Ego die große Bühne braucht, das erleben wir leider schon sehr lange. Und wie sehr er sich darin gefallen würde, als Retter von Wetten, dass zum ZDF zurückzukommen, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Tja, und dass das ZDF lieber auf scheinbar Bewährtes setzt als auf Neues, Innovatives, das ist ja ebenfalls hinlänglich bekannt. Aber zum Glück bleibt das Gottschalk-Comeback eine Sommerlochposse der Bunten, die weit entfernt ist von jeglicher Realität.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das urbane Medienmagazin. Schön, dass du wieder da bist, Herr Päler. Wie war dein Urlaub?
Ja, Achtung, Floskel, wie immer zu kurz. Nein, aber im Ernst, der Urlaub ist noch gar nicht zu Ende. Außer für die Radiowissen mache ich natürlich eine Ausnahme.
Du verlängerst jetzt gerade deinen Urlaub hier sozusagen. Ich hoffe, du bist schon ein bisschen erholt.
Sehr, sehr bin ich erholt. Und das ist auch sehr gut, denn damit kann ich jetzt gleich zum Start in unsere heutige Medienmagazin-Ausgabe diesen Satz sagen, den ich so gerne sage. Es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Den Satz sagen wir immer dann, wenn wir von den ganzen Depri-Themen der Branche ablenken wollen und uns wenigstens für einen Augenblick auf innovative und frische Ideen widmen möchten.
So zum Beispiel vor 2 Wochen, da haben wir euch hier ein Projekt aus Berlin vorgestellt, den Urban Journalism Salon. Und dabei wollen junge Medienmacher Journalismus mal ganz anders denken und ihn eben auf die Bühne holen mit Publikum.
Tja, und letzten Freitag ist es dann passiert. Er hat stattgefunden, das erste Mal. Rund 380 Leute waren da. Herr Päler, wir beide haben uns das aus der Ferne angeschaut und über Twitter hat man einiges mitbekommen, zum Beispiel mit dem Hashtag UJournalism. Ich muss sagen, klang alles insgesamt nicht ganz so Bombe. 2 Dinge sind mir irgendwie aber lustigerweise aufgefallen. Nämlich, das Ziel war ja, Journalisten auf die Bühne zu stellen, damit die ihre Leser treffen. Mhm. Und wenn man sich die ganzen Tweets angeschaut hat, wer so dort war, da saß demnach im Publikum vor allen Dingen eine Gruppe, Journalisten.
Ach.
Also ich hatte das Gefühl, die komplette Medienblase war dort anwesend. Alle haben sich gefreut, dass jetzt mitten im Sommer irgendwas in Berlin stattgefunden hat, wo man sich mal wieder treffen konnte. Und es gab kritisch, irgendwie während der Veranstaltung auf Twitter viele kritische Stimmen. Und wenn man sich dann die ganzen Berichte hinterher in den offiziellen Medien angehört und angeschaut hat, dann ist das irgendwie doch gut angekommen. Mhm. Und es ist irgendwie gut, dass wir jetzt sozusagen am Ende der Woche stehen und wir uns jetzt auch mal die ganzen Rezensionen schon bei den anderen Webseiten und Sendungen anhören konnten. Die Kritiker haben am Ende sehr wohlwollend berichtet. Ich glaube auch so ein bisschen, damit es dieses spannende Format weitergeben wird. Und es ist ja immer so, man meckert immer ganz gerne und wenn man einmal drüber schläft, findet man es ganz gut. Und ich finde, das sollten wir jetzt nochmal vertiefen.
Ja, können wir machen. Zum Beispiel Philipp Banse vom Küchenradio bzw. Deutschlandradio Kultur, der twittert am Abend noch: Gute Idee, aber die Vortragenden machen Fehler, die so alt sind wie Bühnen. Und Jörg Wagner von Radio 1 schreibt: Ein bisschen Kindergeburtstag, aber lustig. Und noch ein drittes Beispiel: Michael Dreusig glaubt, tolles Publikum mit großen Erwartungen. Orga war aber krass daneben. Schade um die geplatzten Träume.
Ja, soweit
nicht ganz so wohlwollend.
Ja, ne? Irgendwie nicht. Aber soweit unsere Beobachtungen aus der Ferne. Jetzt für euch die Beobachtungen aus der Nähe. Und die kommen von unserem Journalistenkollegen Henning Bulker. Der war vor Ort, um sich die Premiere anzuschauen.
Ja, und wir haben ja auch schon erwähnt, dass dort vor Ort eben eine Medienfilter-Bubble quasi physisch anwesend war. Und deswegen wollen wir auch eben erwähnen, dass Henning die Organisatoren, wie wir auch, kennt und mit einem sogar ab und zu mal einen Hangout macht. Jetzt ist Henning aber nicht per Hangout zugeschaltet, sondern persönlich hier bei uns bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Henning.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Henning, der Urban Journalism Salon, bei einem Salon, da muss ich ja immer an so ein Wiener Kaffeehaus denken, so mit plüschigen, leicht verstaubten Sesseln, Tischdeckchen und Kännchen drinnen wie draußen. Wie sah es denn vor Ort dann tatsächlich in Berlin beim Urban Journalism Salon dann aus?
Ja, nicht ganz so. Das Ganze musst du dir vorstellen wie so quasi bei einer klassischen Lesung. Also eine Bühne mit Scheinwerfern, davor Stühle für das Publikum. Außerdem gab es noch einen Beamer, der hat Bilder und Videos auf die Bühnenleinwand projiziert und in diesem Setting haben dann dort Journalistinnen und Journalisten eben ihre Arbeit präsentiert.
Und was war das denn am Ende für Inhalte?
Naja, die Idee der Macher war ja grundsätzlich quasi so ein Magazin auf der Bühne zu veranstalten. Da gab es dann verschiedene Ressorts. Zum Beispiel hat der freie Journalist Hanno Hauenstein im Auslandsressort, der hat dann einen Text über den Gaza-Konflikt vorgelesen. Die Macherinnen vom Missy Magazine, die haben im Do-It-Yourself-Ressort gebastelt auf der Bühne, was sehr lustig war. Theresa Bücker von Edition F hat einen Quiz veranstaltet im Wirtschaftsressort. Da ging es um Sexismus im Wirtschaftsjournalismus. Und im Inlandsressort, da ging es um Flüchtlinge in Deutschland. Das haben die beiden Crowdspondents Lisa Fetz und Steffi Altmaier gemacht. Die ziehen ja gerade durch Deutschland und berichten im Grunde genommen einfach über Themen, die ihnen die Crowd, also das Publikum, an die Hand gibt. Habt ihr hier bei Was mit Medien ja auch schon mal drüber berichtet. Und die beiden jedenfalls, Lisa Fetz und Steffi Altmaier, die haben auf der Bühne einen Podcast aufgenommen. Und da habe ich mal einen Ausschnitt mitgebracht.
Es ist wirklich schwierig, Leute dazu zu bringen, mit dir darüber zu sprechen, dass sie zum Beispiel als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, wie es ihnen ergangen ist, wie es ihnen ergeht. Wir hatten Glück, wir haben jemanden gefunden, den Naim, Gesundheit, in Mayen, der ist 22. Wir hören uns jetzt, wenn es klappt, mal kurz an, wie der sich anhört. Der Jens ist hier vor Ort und drückt jetzt hoffentlich auf Play und dann hören wir den.
Ich bin aus dem Kosovo geflohen. Ungefähr 1996 müsste das gewesen sein und sind nach Deutschland gekommen.
Mit wir meint er seine Familie, also seine Mutter war da auch dabei. Und Naim hat uns erzählt, dass er tatsächlich noch nie vorher mit irgendjemandem darüber gesprochen hat.
Ja, so klang das also, mal einen Podcast auf der Bühne aufzunehmen. Das ist natürlich keine riesige Innovation, aber man kann sich natürlich auch fragen, wann macht das dann wirklich dann schon mal jemand? Und so war das auch für Steffi Fetz von den Crowdspondents irgendwie was sehr Neues.
Wir sind zwar immer mit der Crowd in Kontakt, aber so nah wie heute war sie bisher noch nicht. Also es war sehr interessant und sehr spannend und man hat auch immer gesehen, wie das Publikum darauf reagiert, ob es nickt, ob es irgendwie zustimmt, ob es skeptisch ist. Und wir haben ja auch ein paar Themenvorschläge heute auch bekommen aus dem Publikum. Also es war eine ganz spannende Erfahrung.
Ja, alles zusammengenommen war das also beim Urban Journalism Salon eine ziemlich bunte Mischung, eben aus ganz verschiedenen Themen, aber eben auch Darstellungsformen.
Jetzt haben wir am Anfang schon so ein paar ja durchaus kritische Tweets auch gehört. Das klang aus der Ferne alles nicht unbedingt so, als wäre jetzt alles so super angekommen, sag ich mal.
Nee, nicht nur. Wenn man ganz ehrlich ist, die Technik, die hat echt gehakt manchmal an dem Abend. Und auch das, was da auf der Bühne passiert ist, das hatte durchaus mal seine Längen. Das hat ganz schön gedauert. Deshalb war das Feedback im Publikum dann auch wirklich recht gemischt.
Ich empfinde das so, dass es immer noch top-down ist. Also, dass die Redaktion die Themen setzen und das runterstreuen anstatt bottom-up, um es mal neudeutsch auszudrücken.
Mir geht es eigentlich auch so, dass ich mich noch nicht so sehr einbezogen fühle. Ich denke, es wäre super cool, wenn man so eine Art kleine Workshop-Station hätte. Und vor allem bräuchte man einen Raum, in der sich besser eignen würde, weil die Akustik ist unglaublich schwierig hier drin.
Eigentlich waren es ja eher wie Vorträge und halt ein paar Fragen am Ende, aber es ist halt interessant, aber ich finde nicht, dass da so eine Interaktion stattfindet, großartig.
Ja, das war ja mit so einem Anspruch von der Veranstaltung auch, dass man das Publikum mit einbezieht, dass es eben mitmacht. Das hat aber so richtig gut nur bei einer Performance funktioniert. Da hat der Designer Thilo Kasper mit dem Publikum was auf der Bühne szenisch dargestellt und zwar eine Karikatur. Das war sehr lustig, sehr interaktiv, aber so richtig an dem ganzen Abend, da haben Medienmacher und Publikum eben trotzdem nicht aus ihren Rollen rausgefunden.
Was haben die Organisatoren denn jetzt von dem ganzen Feedback für sich mitgenommen?
Also auf jeden Fall wollen sie weitermachen, das haben sie schon mal geschrieben, aber auch der Organisator Mark Heiwinkel hat erkannt, dass es durchaus Längen gab und eben auch Verbesserungsbedarf.
Immer wenn was vorgelesen wird, wird es langatmig, weil Journalisten können unglaublich gut schreiben, im Idealfall, aber die besten Leser, Leserinnen sind sie womöglich nicht unbedingt. Und ich finde es auch spannend, sich von diesem klassischen Format des Lesens zu lösen. Also in Zukunft würde ich sagen, weniger Lesung, mehr Performance.
Ganz allgemein finde ich es aber auch wichtig zu sagen, die Macher, die haben von Anfang an gesagt, dieser Urban Journalism Salon, das ist ein Experiment. Das ist noch lange nicht perfekt. Und das hat sich eben gerade in dem Punkt gezeigt, wie die Inhalte präsentiert werden. Also wenn ich mich da schon auf die Bühne und so ein Journalist muss mache, dann müssen wir uns alle noch viel mehr Gedanken darüber machen, wie diese Inhalte dann für das Publikum auch gut funktionieren. Moderatorin war da am Freitag beim Salon die freie Journalistin Eva Schulz und sie hat mir gesagt, sie will da ohnehin in alle Richtungen denken.
Journalism muss ja nicht immer heißen, viele Leute in einen Raum zu bringen und dann auf eine Bühne zu gehen. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass man mal an den Stationen einer Reportage entlang spaziert mit demjenigen, der sie geschrieben hat, vielleicht sogar mit dem Protagonisten. Also es gab, man kann das in so viele Richtungen denken und ich hoffe, dass die Leute, die heute da waren, es vielleicht auch erstmal sacken lassen und dann auf Ideen kommen und uns mitteilen, weil das ist wirklich nicht an Bühne und Bestuhlung gebunden.
Ja, der nächste Urban Journalism Salon, der sollte deshalb auch nicht in Berlin stattfinden bei den ganzen Medienmachern, sondern zum Beispiel in Hamburg oder in München, sagen die Macher. Dafür suchen sie jetzt aber Geldgeber, denn das ist auch wichtig zu sagen, die erste Runde haben sie komplett selber finanziert.
Mhm. Henning, was ist denn jetzt so alles in allem am Ende dein persönliches Fazit?
Also ich würde sagen, ich glaube, dieses Format hat wirklich echt Potenzial. Natürlich hat da vieles nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren können. Aber dafür sind Premieren und Experimente ja irgendwie auch da. Ein Zuhörer hat mir danach auch gesagt, wichtig ist ja, daraus zu lernen aus diesen Fehlern oder das, was nicht geklappt hat. Das wird also spannend bei der nächsten Runde, die es dann hoffentlich gibt. Was ich irgendwie so sympathisch finde an dem ganzen Projekt, ist es, dass es wirklich mal um die Geschichten geht. Also klar, wir sprechen jetzt hier über das Thema in einem Medienmagazin, also wieder auf der Meta-Ebene. Aber es gab viele Momente an dem Abend, wo ich dann dachte, ach cool, jetzt reden wir eben mal nicht über die Medien und die Zukunft des Journalismus, sondern es geht wirklich um die Geschichte, das, was die Medienmacher machen. Und das wäre eine tolle Sache, finde ich, wenn irgendwann dann in so einer Kleinstadt auch mal ein Salon stattfindet und dann sitzt da eben nicht nur rund ein Fünftel der Leute, die nichts mit Medien machen, wie jetzt am Freitag, sondern wenn da eben wirklich dann die ganz durchschnittlichen Leser, Hörer oder Zuschauer auftauchen.
Am Freitag hat in Berlin der erste Urban Journalism Salon stattgefunden. Henning Bulka war mit dabei, hat uns erklärt, was er von dort mitgenommen hat. Und es gibt auch einen Mitschnitt auf YouTube, könnt ihr euch anschauen. Den Link werden wir auch noch auf unserer Seite einbauen, auf dieradiowissen.de. Danke, Henning.
Ja, gerne.
Ihr hört die Radio Wissen. Was mit Medien? Das lokale Medienmagazin.
Bei der Suche nach Bezahlmodellen im Online-Journalismus, da setzen ja viele Medienhäuser auf exklusive Inhalte und die wollen sie dann in bare Münze umwandeln. Lokalzeitungen setzen dann natürlich auf Inhalte aus ihrem Verbreitungsgebiet.
Ja, und problematisch wird es aber dann, wenn die lokalen Inhalte gar nicht so exklusiv sind. Zum Beispiel eben dann, weil sich mittlerweile viele Städte mit ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit eben nicht mehr nur an die Journalisten und Medienhäuser richten, sondern ja an die Menschen direkt.
Ja, ich habe da mal ein Beispiel. Ich mache ja immer gerne so ein bisschen Turnschuh-Feldforschung und habe da mal einen Kumpel gefragt, so sag mal, wie informierst du dich eigentlich hier so aus der Stadt? Und da hat er mir gesagt, oh, es gibt da so eine tolle App, die habe ich unter dem Stichwort Düsseldorf gefunden und ich dachte irgendwie so, da gibt es dann so ein bisschen Wetter, aber nee, da gibt es auch dann Infos, was hier so bei uns in der Stadt passiert und das war die offizielle App der Stadt Düsseldorf und dann hat er mir erzählt, was er da so gelesen hat und das hat er sogar auch ein paar Mal erzählt und da ist mir aufgefallen, das ist für ihn ein kompletter Nachrichtenersatz, was so lokal passiert. Also der liest keine Zeitung mehr, hört auch irgendwie kein Radio oder so. Also zumindest nicht primär, um sich zu informieren, was so in der Stadt passiert. Und das fand ich total spannend. Da hatte ich ihn aber so gefragt, so, ja, fehlt dir denn da nicht ein bisschen was? Da wusste er nicht so genau, worauf ich hinaus wollte. Und dann irgendwann meinte ich so, ja, was ist denn da zum Beispiel so, wenn der Oberbürgermeister mal was nicht gut macht? Steht das da auch drin? Hat er gesagt, nee, nicht so wirklich. Mir ist nur aufgefallen, da wird jede Kindergarteneröffnung, wo der Oberbürgermeister ist, tatsächlich berichtet oder wenn irgendwo ein Baum gepflanzt wird. Und da ist uns aufgefallen, oh, es ist ja gerade Wahlkampf. Und da fand dann nur der OB statt. Und das war eigentlich ganz interessant von der Wahrnehmung. Das kann halt passieren, wenn Städte selbst sowas wie Journalismus machen. Also eigentlich ist das ja Öffentlichkeitsarbeit.
Ich finde, dieses eine Beispiel, was du gerade gebracht hast, zeigt schon ganz gut, das ist alles in allem nicht ganz unproblematisch. Und deswegen hat sich der Journalist Benjamin O'Daniel das Problem, sage ich jetzt mal, in seinem Blog dann am Beispiel des Kölner Stadtanzeigers mal näher angeschaut und erklärt uns jetzt in dieser Sendung, was eigentlich die von dir gerade beschriebene Tendenz für den Journalismus bedeutet. Benjamin ist jetzt bei uns hier bei der Radio Wissen. Hallo Benjamin.
Hallo Herr Peller, hallo Daniel.
Daniel hat ja gerade eben am Beispiel der Düsseldorf-App schon ja so genannt, eigentlich ein Beispiel genannt, wie eben Journalismus, der quasi von den Städten selbst betrieben wird, aussehen kann. Was für Beispiele sind dir noch aufgefallen bei deiner Arbeit?
Ja, also erstmal ist mir jetzt aufgefallen, was der Daniel erzählt hat. Also es ist ja klar, dass man von so einer Stadt-App oder von so einem Stadtportal nicht erwarten kann, dass sie kritische Berichte bringen. Ja, also da können sie die Regionalen sicher nicht ersetzen. Aber wenn man sich die Portale mal anguckt, dann ist das durchaus mehr als einfach nur platte PR oder platte Öffentlichkeitsarbeit.
So. Zum Beispiel?
Ja, also man merkt halt, dass sie sich schon, also erstens ist es ja so, dass es, wenn man sich das anguckt, dann merkt man, dass sie aus ihren Portalen eigenständige GmbHs machen. Also die machen daraus eigene Unternehmen, ich sag mal, wie die Stadtwerke ja auch ein eigenes Unternehmen sind. Und schaffen dort Vermarktungsplätze, also auf köln.de sind das zum Beispiel auch sehr gut. Oder auf hamburg.de. Und wenn sie damit Geld verdienen wollen, dann müssen sie auch Qualität liefern. Dann können sie nicht einfach nur Pressemitteilungen veröffentlichen. Und das tun sie halt auch. Und ein sehr interessantes Feld, was auch von Regionalzeitungen beackert wird, ist zum Beispiel so ganz klassischer Service. Viele abonnieren ja ihre Regionalzeitung auch, weil sie eben so aktuelle Tipps und Termine haben wollen. So. Und da gehen die Städte dann auch rein in dieses Thema. Und
Am Beispiel von Köln hast du dir dann auch angeschaut, was dieses Engagement für den Kölner Stadtanzeiger bedeutet. Für dessen Angebot gibt es ja eine Paywall. Was für Probleme hast du da herausgefunden?
Ja, also man sieht halt einfach, es gibt halt im Moment so eine Tendenz, dass die Regionalzeitungen ihre Paywalls verschärfen. Also schon, dass man nach 2 oder 3 Artikeln schon vor die Paywall kommt und dann nicht mehr frei lesen kann. Und gleichzeitig bauen die Städte ihre Angebote dramatisch auf, Zum Beispiel, du hast vorhin auch direkt erzählt, dass sie eine App haben. Ja, also das heißt, die Städte gehen ja schon den Schritt ins mobile Web rein und bieten auf den neuen, sozusagen auf den neuen Kanälen, auch wenn sie nicht mehr so neu sind, bieten sie da schon professionelle Inhalte an, professionelle, redaktionell gestaltete Inhalte an. Und das heißt, die Städte, aber nicht nur die Städte, auch noch andere, gehen in den regionalen Markt rein. Und die eigentlichen, Regionalverlage, deren ursprüngliches Geschäft das ja ist, die ziehen sich aus diesem öffentlichen Netz zurück.
Glaubst du eigentlich, dass die Verlage, die lokalen Zeitungen herausgeben, dass die dieses, ich sage jetzt mal, Problem überhaupt schon so erkannt haben? Oder ist das so ein Prozess, der so quasi heimlich still und leise passiert und auf einmal sind da journalistische Angebote von den Städten einfach da?
Ja, also ich glaube, das hat viele Verlage schon denken, sie wären die Monopolisten. Ja, also wenn man sich die ganzen Paywalls anguckt, es gibt glaube ich so 80, 90 Paywalls in Deutschland und 3 Stück sind die alle von Regionalverlagen. Die tun sich damit so leicht, weil sie denken, sie wären Monopolisten. Sind sie ja auch, wenn man das gedruckte Papier sich anguckt. Aber in der digitalen Welt sind sie eben nicht mehr alleine. Und das Interessante ist, es geht übrigens, wir können jetzt über Städte reden, aber es geht auch noch um andere Institutionen, sage ich mal. Ja, also ich habe kürzlich mit einem Kollegen von den Ruhrnachrichten gesprochen und habe ihm gesagt, ja, hier mit Borussia Dortmund habt ihr einen riesen Fund, womit ihr auch super Journalismus machen könntet. Und dann sagte er, ja, aber guckt sie doch mal an, auch ihre eigene App. Die haben auch ihre eigenen Portale, die haben ihre eigenen Videos, die machen auch alle Journalismus. Und die wollen auch Geld verdienen. Ja, also das heißt, es sind viele kleine, unabhängig, sage ich mal, eigentlich Unternehmen, die nicht ursprünglich aus der journalistischen Ecke kommen, die jetzt auch regionale Inhalte machen.
Der Kampf um Content, könnte man fast sagen. Wenn man sich das mal anschaut, es gibt ja auch so einige Beteiligungsmodelle, wo die Städte ja auch tatsächlich mit Verlagen kooperieren. Ich glaube, in Hamburg ist das der Fall, wenn ich nicht irre, dass dort auch zum Beispiel, glaube ich, der Springer Verlag dann auch, glaube ich, an der Seite mit beteiligt ist. Aber wenn man dann zum Beispiel mal anschaut, man ist in einem Bereich, wo das nicht so der Fall ist, also man hat eine Kommune, die hat ein gutes Informationsangebot. Was bedeutet denn das dann wiederum für die Verlagsaktivitäten im Digitalen? Wie könnten die sich vielleicht aufstellen, um vielleicht spezielle Zielgruppen zu erreichen oder vielleicht sich ein bisschen zu spezialisieren, damit wieder die Inhalte für die Leser attraktiver werden?
Ja, also wenn man sich das anguckt, was die Regionalverlage im Netz machen, dann bietet der immer noch so ihr Allround-Paket an. Ja, von alles aus der Welt bis zu hier bei mir um die Ecke. Ja, also das, was ja so eine klassische Regionalzeitung im Print auch immer noch macht, versuchen sie den online auch noch zu verkaufen. Und ich glaube halt, dass das nicht mehr funktioniert. Schon allein durch die neuen Wettbewerber, aber auch, weil sich der Leser einfach verändert in seinen Konsumgewohnheiten. Ja, und ich verstehe nicht, warum sie nicht stattdessen sich mehr auf ihre Zielgruppe konzentrieren. Also wenn eine Kernzielgruppe ist ja immer junge Familien. Warum macht man keine App junge Familien? So, das schafft die Stadt sicher nicht. Ja, wenn man dann sagt, jetzt machen wir für euch genau das, was wir wollen, weil die journalistischen Kompetenzen, jeder Verlag ist ja um Meilen voraus. Ja, oder genauso könnte man sagen, ja, wenn die Regionalverlage so eine alte Leserschaft haben, warum machen sie dann nicht spezielle Portale für die Generation 60+? Und ich glaube, dass man halt eher in die Richtung denken muss, als immer nur dieses, wir haben ein zentrales Produkt und das versuchen wir über alle Kanäle zu vermarkten.
Wenn du so die Verlagslandschaft in Deutschland dir ansiehst, gerade auch die regional-lokalen Verlage, hast du da so den einen oder anderen, wo du sagen würdest, okay, die machen schon immerhin so ein bisschen was in die richtige Richtung, wie du es gerade beschrieben hast?
Naja, also wenn man das mal wenn man sich zum Beispiel, wir haben vorhin über Hamburg gesprochen und Springer, ist ja ganz interessant, dass Springer die Print-Regionalmarken abgegeben hat und sich gleichzeitig bei hamburg.de eingekauft hat. Ja, also ich sehe eigentlich nicht, dass die Regionalverlage sich drum kümmern, sondern vielleicht macht es einfach ein schlauer überregionaler Verlag, der sich einfach in die ganzen regionalen Angebote einkauft. So, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Was man zum Beispiel aber auch sieht, ist jetzt Matzak, also die Medienhaus Matzak aus Hannover. Die fangen an, die Stadtportale zu vermarkten und erhalten sich sozusagen wenigstens die Hoheit in der regionalen Werbevermarktung. Ja, also die vermarkten dann auch Stadtportale gleich mit in ihren Verbreitungsgebieten so und können dadurch natürlich einfach eine größere Reichweite liefern. Damit verbünden sie sich aber mit der Stadt. Ja, das hat dann auch wieder Konsequenzen für den Journalismus. Also wie kritisch kann man denn dann auch über die Stadt berichten, wenn man mit der Stadt gemeinsam Geschäfte macht?
Was siehst du denn noch für ungelöste Fragen in diesem, ich sag jetzt mal, Konflikt?
Also ich sehe eigentlich keine ungelösten Fragen, sondern ich bin einfach gespannt drauf, wie die Regionalverlage reagieren werden, wenn sie merken, dass sie mit ihren Paywalls nicht genug dienen. Was machen sie dann? Dann haben sie sich abgeknapst von den Lesern. Die haben sich ja längst umorientiert. Die Leute gehen dann Düsseldorf in ihr Smartphone ein und haben dann halt die Stadt-App. Wie kommt man denn da noch an die ran, wenn die dann schon 2-3 Jahre die Stadt-App konsumieren? Wieso sollen die dann noch was bezahlen? Ja, also dann hat man jede Menge Leser verloren. Und ich persönlich habe eine große Hoffnung in die hyperlokalen Portale, die meiner Meinung nach immer noch ganz am Anfang stehen. Aber wenn man sich anguckt, was Hamburg mittendrin macht, was die Prenzlauer Bergnachrichten machen oder meine Südstadt aus Köln, die bieten wirklich zum Teil sehr politischen und sehr kritischen Journalismus und ersetzen auch in diesem Punkt auch die klassischen Verlage.
Sagt Benjamin Daniel. Wir empfehlen euch auch nochmal seinen Blogtext zu diesem Thema. Findet ihr auf o-daniel.de oder wenn ihr auf deradiowissen.de geht unter Medien bzw. Donnerstag, da findet ihr dann den Artikel zu dieser Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien.
Denn das ist die Sendung, die ihr gerade hört hier live bei deradiowissen oder hinterher als Podcast. Was mit Medien, das handwerkliche Medienmagazin.
Wir sitzen jetzt gemeinsam nochmal nach, denn wir möchten euch uns als Medieninteressierte und Medienmacher für ein Thema sensibilisieren, das uns in diesen Tagen sehr wichtig erscheint.
Es geht um die Spannungen in der Ukraine, die Aktivitäten der Organisation IS, also die Organisation Islamischer Staat im Irak und die gegenseitigen Angriffe zwischen dem israelischen Militär und der Hamas. Diese Themen beherrschen ja gerade die Zeitungen, Nachrichtenwebsites, TV- und Radio-Nachrichtensendungen.
Ach ja, und wir reden jetzt über Vormärsche, Antiterroreinsätze, humanitäre Feuerpausen, über Begriffe, die wir ja irgendwie gewohnt sind und die irgendwie dazugehören. Aber wenn man mal genauer darüber nachdenkt, hier und da gibt es auch Problemwörter, die eigentlich schön gefärbt sind, die gar nicht so neutral sind, wie sie sich eigentlich dann geben. Und Neutralität sollte ja eigentlich das Ziel von Nachrichten sein.
Aber wie können wir uns vor dieser Kriegsrhetorik schützen? Also das ist die Frage. Und der Nachrichtenjournalist Udo Stiel fragte deswegen in seinem Blog Offensive im Antiterror-Einsatz oder Angriff auf den Gegner. Und er hat dazu mal die Sprachblüten, nenne ich es mal, in seinem Nachrichtengiftschrank gesammelt. Und was drinsteht, das verrät er uns jetzt, denn er ist bei uns. Guten Abend, Udo.
Guten Abend.
Um 20 Uhr gerade hast du noch deine letzte Nachrichtensendung bei WDR 2 gesprochen. Wie hoch war da der Anteil der Kriegs- und Konfliktthemen in deiner Schicht heute?
Heute war es sehr viel. Wir hatten heute eigentlich alles, was in den vergangenen Tagen schon durch die Nachrichten gegangen ist, nochmal etwas intensiver. Wir hatten Russland, Ukraine durch die Verschärfung der Sanktionen von Seiten Moskaus. Wir hatten dann am Abend noch einen Abschuss eines ukrainischen Militärjets. Dann, wie üblich, die Verhandlungen Israel-Gaza in Kairo, die stocken, aber trotzdem tickt die Uhr. Wir haben eigentlich alle Kriegsschauplätze, die momentan aktuell sind, auch der Irak, wieder abgedeckt. Es war nicht sehr viel Platz für weitere Themen.
Hast du beim Vorbereiten der Nachrichten vielleicht aus den Agenturen da ja Begriffe entdeckt, die du entschärfen musstest?
Heute ging es eigentlich, weil heute weniger Kampfhandlungen waren als mehr Verhandlungshandlungen und Ankündigungshandlungen und sowas. Da wird es dann nicht ganz so rhetorisch, kriegsrhetorisch. Aber der Begriff Offensive beispielsweise, den redigiere ich eigentlich immer raus, weil eine Offensive immer impliziert, dass die eine Seite tätig ist und die andere Seite nicht und mehr oder minder den Angriff, was ja eine Offensive ist, da relativ unbeantwortet hinter sich lässt. Das ist beispielsweise im Gaza-Krieg ja nicht so gewesen. Es gab zwar anfangs die israelische Offensive, aber es ist ja nicht so, als hätte nicht Hamas vorher auch offensiv gehandelt. Also warum sollte jetzt unbedingt Israel eine Offensive machen?
Das deckt so eine Überlegenheit aus,
dass es eine Defensive von der anderen Seite gibt. Das ist in dem Fall ja nicht der Fall. Die haben sich einfach schlichtweg gegenseitig beschossen und zwar die ganze Zeit.
Und wenn wir jetzt mal das Wort Offensive für einen Moment außen vor lassen, was sind sonst noch so, ja, so häufige oder typische Begriffe, die dir immer wieder begegnen, die eben ja letztendlich eigentlich ja fast schon typische Kriegsrhetorik sind?
Also es gibt beispielsweise im Ukraine-Konflikt ein schönes rhetorisches Beispiel dafür, wie man den Gegner auch gleich klassifiziert. Also die ukrainische Armee hat nie von sich aus, oder die ukrainische Regierung hat nie von sich aus davon gesprochen, dass sie in irgendeiner Form Angriffe gegen die borussischen Separatisten führt, sondern sie hat immer von einem Antiterror-Einsatz gesprochen. Das heißt, es wurde sofort impliziert, wir sind die Guten und da sind die Terroristen. Also da, mit diesem Begriff, der dann wahlweise von einigen Medien einfach so übernommen wurde. Andere haben ihn in Anführungszeichen geschrieben. Wieder andere haben das umgeschrieben und neutraler dargestellt und gesagt, sie gehen jetzt militärisch gegen die Separatisten vor. Aber man kann natürlich allein durch die Wortwahl sehen, was dahinter steckt und was impliziert ist. Antiterror-Einsatz klassifiziert den Gegner direkt mal als, denn das sind die Terroristen.
Wo kommt denn diese Kriegsrhetorik dann her?
Von den interessierten Seiten. Also die NATO kann das genauso gut. Die wird natürlich auch von sich aus nicht von Bombardierungen oder sowas sprechen, sondern die spricht dann von einer Neutralisierung oder von, also bombardieren wird auch gern bezeichnet als wir haben das Gebiet mit Munition belegt, wie man das dann in Pressemitteilungen lesen kann. Wir kennen es vielleicht noch aus dem Bosnienkrieg. Damals war öfters von den Kollateralschäden die Rede. Was auch eher so klang, als hätten wären eben nebenbei nur 5 Bäume umgefallen und zu den Kollateralschäden wurden auch getötete Zivilisten zum Beispiel gezählt. Und mit so einem Begriff verwischt man dann die Tatsachen, dass wirklich Menschen ums Leben gekommen sind und getötet wurden.
Wenn du dir die Berichterstattung jetzt auch so gänzlich so in der Nachrichtenwelt mal anschaust, hast du den Eindruck, da wird im Großen und Ganzen drauf geachtet oder sind es dann doch so die ein oder anderen Stellen, wo dir ein bisschen der Schauer über den Rücken runterläuft?
Also ich glaube, dass schon in der Vergangenheit auch aus dadurch, dass es eben Diskussionen, auch öffentliche Diskussionen darüber gegeben hat, wie damals über den Kollateralschaden, auch Unwörter gesehen wurden und man darüber ein bisschen reflektiert hat. Ich glaube, dass das ist nicht ganz rauszunehmen. Nachrichten werden heute noch viel schneller gemacht als früher. Es muss noch schneller gehen. Es wird noch häufiger per Drag and Drop schnell noch eine Meldung mit reingezogen und eben nicht mehr so häufig so ein Begriff, der sich dann vielleicht auch etabliert hat, nochmal hinterfragt. Offensive ist auch relativ unauffällig. Schwupps ist es im Text und gut ist. Manchmal wird auch schlichtweg nur nach einem Synonym gesucht, damit man nicht dreimal hintereinander Angriff hat. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass die Leute schon darüber nachdenken, mehr als früher, aber eben auf der anderen Seite die immer schneller werdende Taktung von Nachrichten auch ihnen wieder ein bisschen Knüppel zwischen die Beine wirft.
Stichwort drüber nachdenken, wenn du noch auf deine eigene Arbeit schaust, was ist für dich ja so beispielsweise eine Entscheidungsgrundlage? Wie wägst du ab, ob du jetzt einen Begriff, der durch eine Nachrichtenmeldung reinkommt, nutzt oder eben umschreibst, anders ausdrückst?
Ich versuche in erster Linie zu gucken, dass ich Begriffe benutze, die es präzise umschreiben. Also ich habe mich auch relativ kurz nur davor gescheut, von einem Krieg im Gazastreifen zu sprechen. Auch wenn die diplomatische Sprechweise natürlich erstmal Auseinandersetzung, Konflikt und so weiter ist. Aber wenn die Zahlen der Toten die Hundertergrenzen überschreiten, und mit schwerstem Gerät geschossen wird von beiden Seiten, dann ist das schlicht ein Krieg. Und das kann man dem Hörer oder dem Leser, je nachdem, für wen man arbeitet, das auch klar so sagen.
Was ist so deine Handlungsempfehlung für Journalisten? Wir müssen so einen kleinen Crashkurs noch mit dir machen.
Die Begriffe mal zu hinterfragen und manchmal auch bei Begriffen einfach zu fragen, was will, wer sagt das denn eigentlich? Und möglicherweise wird da irgendwas in hübsches Geschenkpapier verpackt, damit es schöner klingt. Das berühmte Nullwachstum, immer wieder gern gehört, oder die Preisbremse, die in der Politik gerne genutzt wird, wo man überhaupt nicht erkennen kann. Also es klingt natürlich prima, da wird irgendwas besser. Aber eine Preisbremse ist nichts anderes, als dass in irgendeiner nicht näher definierten Form etwas nicht mehr schneller so teuer wird, als es vorher teuer geworden wäre. Klingt toll, kann aber möglicherweise nicht viel dahinter stecken.
Und ich glaube, wenn man das auch sich alles ein bisschen hinterfragt und auch die Begriffe dann austauscht, hat auch am Ende der Hörer was davon, weil er wahrscheinlich mit den normalen Begriffen mehr anfangen kann.
Ja, oder man sagt bei diesen, man fügt vielleicht bei diesen politisch geprägten Begriffen einfach auch mal die sogenannte Preisbremse, um dem Hörer klarzumachen, dies ist ein Kunstbegriff, der oft in der Politik benutzt wird, und es ist eben nicht der von mir übernommene Begriff.
Wie ist es eigentlich, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion über dieses Thema sprichst? Seid ihr da relativ schnell einer Meinung oder sagen die, ach Udo, bist du wieder wortklauberisch unterwegs, jetzt nimmst du mal nicht so genau?
Nö, Korinthenkacker sagen die meistens. Ja. Das ist aber nett gemeint. Also oft ist es so, dass sie sich freuen, dass jemand das irgendwie bemerkt hat, dass da irgendwas möglicherweise bei uns in den Texten nicht ganz in Ordnung ist. Manchmal wird man auch damit aufgezogen, aber letztlich ist es schon okay. Also für mich ist das eine Bestätigung, dass die Leute eben auch mal sich immer anregen, oder wie es neulich war, dass ich jemandem im Hintergrund sage, hör mal, das, schreib das mal nicht, der Stil übernimmt sowieso gleich und der schreibt dir das sowieso wieder alles um.
Kann ein schöneres Kompliment eigentlich da nicht geben.
Ich nehme das. Freue mich drüber.
Sagt Udo Stiel. Und das Blog von dem Journalisten findet ihr auf udostiel.wordpress.com beziehungsweise verlinkt auch auf dieradiowissen.de.
Klickt dazu einfach auf die aktuelle Sendung von Eine Stunde Was mit Medien.
Danke für den Besuch.
Gerne.
Was mit Medien, das West Coast Magazine.
Und wir reden nicht über die Nordsee, sondern... ja.
Warst du in der Nordsee eigentlich?
Ich war in der Nordsee. Ich habe doch jetzt ein kleines Kind, da macht man Nordseeurlaub.
Ja.
Ostseeurlaub waren zu weit,
ja.
Also haben wir Nordseeurlaub gemacht.
Kompromiss wäre ja auch die Ostsee an der, die norddeutsche Ostsee gewesen.
Die finde ich aber nicht so schön.
Ja.
Ja, egal.
Das ist die West Coast.
Über die West Coast und San Francisco und das Silicon Valley. Und das tun wir wie jede Woche mit Britta Wedeling, die als neue Handelsblatt-Korrespondentin dort ist und für uns auch regelmäßig darüber berichtet, wie eigentlich der Arbeitsalltag einer Korrespondentin rund um das Silicon Valley aussieht. Und es ist schön, Britta, dass ich dich wieder hören darf diese Woche. Hallo.
Hallo, Herr Pfehler. Ich finde es großartig, dass du wieder an Bord bist.
Ja, das finde ich auch. Ja, das kannst du ruhig weiter ausführen.
Ich finde es vor allem deswegen großartig, weil jetzt kann ich endlich einen Witz machen mit dir, der mir schon seit vergangener Woche durch den Kopf schwebt. Aufgrund unserer gemeinsamen Herkunft aus Ostwestfalen
hörst
du für mich ja jetzt unter Pferler liefen. Verstehst du?
Ah, verstehe ich. Das ist ja lustig. Ja, ist egal, Daniel. Das brauchst du nicht verstehen.
Es ist ein Insider, der Ostwestfalen an sich. Ja,
ist das eigentlich ein verbreiteter Witz in Ostwestfalen? Da reden wir ein andermal drüber. Lass uns doch lieber darüber reden, was außer diesem Witz, der dir jetzt seit einer Woche durch den Kopf gegangen ist, sonst dich noch so bewegt hat in dieser Woche bei deiner Arbeit.
Ich bin umgezogen, das habe ich ja erzählt. Ich wohne jetzt ja als Embedded Journalist bei Airbnb. Die Gründer von Airbnb, Brian Chesky und Joe Gebbia, sind ja meine Nachbarn. Ich höre sie jetzt auch in meiner neuen Wohnung, in meinem neuen Zimmer, in der WG, regelmäßig auf dem Boden herumtrampeln. Was mich am meisten bewegt, gerade in dieser Woche, ist, dieses tolle Viertel SoMa zu erkunden. SoMa, South of Market, ist das Viertel hier in San Francisco, in dem die meisten Startups sitzen. Airbnb, ist nicht mal unbedingt ein Startup, aber eine große Firma, ist hier ebenso anzutreffen wie Zynga, der Spielehersteller, oder kleinere Startups, wie zum Beispiel Mesosphere, ein Startup, was sich mit der Erschließung von Cloud-Dienstleistungen beschäftigt. Das ist sehr interessant. Das hier zu sehen, ist ein sehr interessanter Bezirk, ehemaliger Industriebezirk, wo man diese ganz tollen, riesigen Backsteinhallen hat, mit den Leitern draußen an der Wand, die jetzt umgebaut werden praktisch und digitalisiert werden von den ganzen Unternehmen, die hier ihre Standorte gründen. Sehr spannend.
Kann man das eigentlich so sagen, dass es wirklich dazugehört, dass man, also jetzt, wenn du als Korrespondentin da bist, dass du erstmal so ein bisschen so Viertelhopping machst, um ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, ja, hier in SoMa ist das der Spirit eher so, und wenn ich dann jetzt irgendwie da hinten hinfahre, dann ist das schon wieder gleich ganz anders?
Also es ist zumindest sehr interessant, wenn man sieht auch, wie das Viertel und die jeweilige Umgebung, in der sich die Startups befinden, auch die Art und Weise prägen, wie diese Startups arbeiten. Bei mir um die Ecke zum Beispiel ist das Café, das Jack Dorsey gehört, also dem Twitter-Gründer Sideglass, heißt, es ist ziemlich berühmt. Da treffen sich dann der Startup-Gründer 1 und Startup-Gründer 2 und sprechen dann über neue Geschäftsmodelle. Das ist schon sehr interessant, wie das hier funktioniert.
Wie gehst du eigentlich vor, um dir das alles, was du da so an Eindrücken aufsammelst, zu verarbeiten, irgendwie zu archivieren? Machst du dir so eine eigene Karte? Das stelle ich mir irgendwie ganz schwierig vor, eigentlich, den Überblick zu behalten auch.
Tatsächlich sind es wahnsinnig viele Eindrücke, indem man die aber jeweils mit Menschen bespricht und sich auch ein ganz gutes Bild davon machen kann, wie die Leute jeweils hier ticken und aus welchen Freundeskreisen man die kennt, kann man schon ganz gut merken. Ich mache mir regelmäßig Notizen. Ich werde demnächst auch ein kleines Blog starten, kann ich ja hier schon mal ankündigen, indem ich meine Notizen niederlegen möchte. Das ist einfach wahnsinnig viel, was man hier täglich erlebt, und das muss man natürlich irgendwie kanalisieren.
Das schauen wir uns dann auf jeden Fall an. Wenn wir jetzt mal irgendwie zufällig in SoMa vorbeistolpern, welchen Laden sollen wir uns unbedingt anschauen? Was ist dein Reisetipp? Also unser Radio Foursquare.
Geht zu Sideglass. Das Tolle daran ist auch, im Unterschied zu allen anderen Cafés, die man hier in San Francisco hat, gibt es in Sideglass kein WLAN. Also da ist es tatsächlich so, dass man sich noch ganz analog unterhalten muss, was dann dazu führt, dass die Leute tatsächlich auch mal andere Gespräche führen. Bei mir ist es ja auch so, ich arbeite ja auch sehr viel in den Cafés dieser Stadt, und da ist dann so, dass die Kommunikation dadurch, dass alle nur auf ihren Laptop starren, natürlich sehr stark eingeschränkt ist. Und Jack Dorsey hat eben entschieden, dass es in Sideglass anders sein soll, dass die Leute dann da auch wieder Face-to-Face-Kommunikation machen sollen. Vielleicht ist es sogar ein Trend, der sich abzeichnet hier.
Britta, danke für die Eindrücke von dieser Woche. Das merken wir uns, Herr Pfehler. Gehen wir mal hin, ne?
Auf jeden Fall. Und wir nehmen kein WLAN-fähiges Endgerät mit.
Nee. Aber so Face-to-Face-Kommunikation haben wir ja auch drauf und können wir auch schon wieder proben, kommenden Donnerstag, wenn es dann wieder heißt, hier was mit Medien bei D-Radio Wissen, donnerstags 20 Uhr. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen, eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.